Srimad Bhagavad Gita, der verborgene Schatz des Absoluten. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Deva Goswami Maharaj. Titel der englischen Originalausgabe: Srimad Bhagavad Gita, The Hidden Treasure of the Sweet Absolute. Inhalt: Einleitung. Zeitgeschichtlicher Hintergrund der Bhagavad Gita. Kapitel 1: Die Aufstellung der Armeen. Kapitel 2: Die Natur der Seele. Kapitel 3: Der Pfad des selbstlosen Handelns. Kapitel 4: Der Pfad des transzendalen Wissens. Kapitel 5: Der Pfad göttlicher Harmonie. Kapitel 6: Der Pfad der Meditation. Kapitel 7: Wissen vom Höchsten. Kapitel 8: Der Pfad zur höchsten Freiheit. Kapitel 9: Der verborgene Schatz. Kapitel 10: Der erhabene Schatz des Absoluten. Kapitel 11: Die universale Form. Kapitel 12: Der Pfad der Hingabe. Kapitel 13: Die Natur, der Herrscher und das höchste Wissen. Kapitel 14: Die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Kapitel 15: Das Verständnis vom höchsten Herrn. Kapitel 16: Erhebende und erniedrigende Eigenschaften. Kapitel 17: Die verschiedenen Arten des Vertrauens. Kapitel 18: Das höchste Ziel, die göttliche Freiheit. Glosar. Einleitung. Vande Sri Guru Gauranga Radha Govinda Sundaro Sa Gunau Giyate Chata Gita Gudartha Gauravam. Ich bringe meine demütigen Ehrbietungen den Lotusfüßen Sri Gurus, Sri Gaurangas, Sri Sri Radha Govinda Sundaras und ihrer ewigen Beigesellen dar. Voller Freude besinge ich die Herrlichkeiten des verborgenen Schatzes der Srimad Bhagavad Gita. Die Bhagavad Gita ist vielen Persönlichkeiten überall auf der Welt bekannt. Zunächst möchte ich etwas zu dieser Herausgabe sagen. Ich gehöre zur Schülernachfolge Sri Chaitanya Mahaprabhus, die letztlich direkt von Sri Krishna ausgeht. Der Herr fußt diese Ausgabe auf den Lehren der großen Gaudiya Vaishnava Acharyas, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Sri Baladeva Vidyabhushana und Srila Bhaktivinod Thakur. Durch die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur und die Erläuterungen der vergangenen großen Gaudiya Vaishnava Acharyas ist es mir möglich, dem Leser ein tieferes Verständnis der Bhagavad Gita zu vermitteln. Der Leser wird dies besonders in den Erläuterungen der vier wichtigsten Verse in Klammer 10.8 bis 11 finden, die von Srila Vishwanath Chakravarti als die vier essentiellen Verse der Bhagavad Gita in Klammer Chatu Shloki hervorgehoben wurden. Im Allgemeinen ist die Bhagavad Gita als ein wichtiges Werk beim Studium der Religion bekannt. Die Sprache der Bhagavad Gita ist einfach und gleichzeitig erhaben. Ihre Aussage ist tiefgründig, fundamental und umfassend und ihr Stil kurz und klar. Ihre Lehre ist praktisch anwendbar und natürlich. Der Aufbau und die Sprache der Bhagavad Gita sind außergewöhnlich und bezaubernd. Dieses Werk schenkt den Verzweifelten Hoffnung, den Ängstlichen Mut, den Müßegängigen ein sinnvolles Handeln und den Sterbenden neues Leben. Sie verbindet die verschiedenen gesellschaftlichen Klassen und Schichten, seien es revolutionäre Denker, Wahrheitssucher, nach Befreiung Strebende oder Gottsucher. In der Bhagavad Gita werden all die verschiedenen philosophischen Strömungen, seien sie theistisch oder atheistisch, aufgenommen. Der nach dem Gewinn seines Handelns Strebende, in Klammer Karmi, der nach Wissen Suchende, in Klammer Gyani, der nach Befreiung Strebende, in Klammer Yogi, und der Geweihte des Herrn, in Klammer Bhakta, sie alle finden in der Bhagavad Gita eine umfassende Darstellung ihrer philosophischen Lehre und daher wird dieses Werk von allen geschätzt. Sie vermittelt die Essenz der Veden und Upanishaden. Und wenn man ihren Inhalt noch eingehender untersucht, so wird man immer höhere Erkenntnisse erlangen können. Die wunderbare Weise der Bhagavad Gita erhebt unser Bewusstsein. Indem wir unseren täglichen Aufgaben ohne egoistische Interessen nachgehen, werden wir auf dem Pfad der Selbstverwirklichung voranschreiten können. Selbsterkenntnis bedeutet fundamentale, absolutes Wissen, göttliche Verwirklichung. Das reine Bewusstsein des Lebewesens sehnt sich nach der liebevollen göttlichen Hingabe und führt uns schließlich zum höchsten Reich des Herrn. In der Bhagavad Gita erhalten wir das Verständnis über unsere Beziehung zum Absoluten, in Klammer Sambandha Gyan. Die ursprüngliche Wahrheit ist in ihrem höchsten Aspekt Sri Bhagavan, eine transzendentale, allwissende Persönlichkeit. Das höchste Ziel, Prayojan, ist die reine göttliche Liebe in Hingabe zum höchsten Herrn. Und Abhideya beschreibt den Vorgang, wie man dieses Ziel erreichen kann. Der erste Schritt auf diesem Pfad besteht in der Bereitschaft, all sein Tun dem höchsten Herrn zu weihen. Als nächstes folgt die Kultivierung spirituellen Wissens, was zu Selbsterkenntnis führt. Letztlich verwirklicht man, dass Sri Krishna der Ursprung allen Seins ist, und so gibt man allmählich alle anderen Bestrebungen auf und widmet sich ihm in sich immer mehr vervollkommnender Hingabe. Die Bhagavad Gita zeigt uns die verschiedenen Pfade des Karmas, in Klammer Aktion, und Gyans, in Klammer Wissen, und deren jeweiligen Ziele, in Klammer Genuss bzw. Befreiung. Die Auffassung, dass die unterschiedlichen Wege und Ziele letztlich eins seien, wird durch die Aussagen der Bhagavad Gita, in Klammer 17.3, Yo Yach Chrata Saebasa, jeder kann entsprechend seinen Vertrauens erkannt werden, nicht bestätigt. Hierbei sind die beiden folgenden Verse, in Klammer 6.46 bis 47, von besonderer Bedeutung. Tapasvi pyo diko yogi, kyani pikyo pimato dika, karmi pyas chadiko yogi, tasmat yogi bavarchuna. Yoginam api sarvesam mat gatenantaratmana. Shradhavan bhaje yomam same yuktatamo mata. Der Yogi, der den Paramatma verehrt, ist höher als ein Asket, höher als ein Verehrer des Brahman und höher als ein nach seinen Früchten strebender Arbeiter. Der Herr sei ein Yogi, o Arjuna. Von allen Yogis ist derjenige der Beste, der völliges Vertrauen in die offenbarten Schriften hat, in denen die Hingabe zu mir als das Höchste beschrieben wird. Er verehrt mich mit ganzem Herzen, hört über mich, besingt meine Herrlichkeiten und dient mir in reiner Hingabe. Das ist meine Meinung. Die Haltung der Entsagten, in Klammer Dyaga, ohne Hingabe zum höchsten Herrn, führt einen nicht zur Selbstverwirklichung. Wenn jemand selbstlos sein Handeln dem Herrn weiht, in Klammer Karma-Yoga, steht dies weit höher als allen Handeln zu entsagen, in Klammer Karma-Tyaga. Die Schlussfolgerung der Bhagavad Gita führt uns zur liebevollen Hingabe, in Klammer Bhakti, zum höchsten Herrn. Sri Krishna, bei der jede Handlung durch göttliche Inspiration hervorgerufen wird. Indem man die Bhagavad Gita sehr aufmerksam studiert, wird man erkennen, dass sie ein Diamant unter all den heiligen Schriften ist, da sie uns den Weg zur höchsten Hingabe zeigt. In ihrer Vollendung führt uns diese Hingabe zur reinen göttlichen Liebe, der Liebe zu Sri Krishna, der wunderschönen Wirklichkeit. Sarva Dharman Parityaja Mam Ekam Sharanam Raja. Gib alle Arten von Religion auf und ergib dich einfach mir. Diese letztliche Aussage Sri Krishnas in der Bhagavad Gita in Klammer 1866 ist die Essenz des Lebens. Auf diesem Pfad der Hingabe werden uns immer vertraulichere Schätze offenbart, angefangen mit dem gemeinsamen Singen der heiligen Namen des Herrn in Klammer Sankirtan, bis hin zur spontanen göttlichen Liebe in Klammer Bhav Seva, die erfüllt ist von ausschließlicher Widmung. Das ist die Essenz der Lehren der spirituellen Schülernachfolge, in Klammer Parampara. Wie sie von den Nachfolgern Sri Chaitanya Mahaprabhus praktiziert und aufgezeigt wurde. Sri Chaitanya Mahaprabhu, der Sri Krishna selbst ist, erschien in diesem Zeitalter des Kali-Yugas, dem eisernen Zeitalter des Zankes und Streites auf dieser Erde, um die verwirrten Lebewesen aus der Illusion zu befreien. Diese Aufgabe bringe ich den Lotusfüßen des höchsten Herrn Sri Krishna dar. Swami B.R. Sridhar, Sri Chaitanya Saraswati Math. Zeitgeschichtlicher Hintergrund der Bhagavad Gita. Die Bhagavad Gita, der Gesang des Erhabenen, ist einer der Höhepunkte des großen klassischen Weltepos Mahabharata. Sie beinhaltet das Gespräch Sri Krishna mit seinem Freund Arjuna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, auf dem sich die Heere der Pandavas und Kauravas gegenüberstanden. Sowohl die Pandavas als auch die Kauravas gehörten der gleichen berühmten Kuru-Dynastie an. Die Pandavas, die Söhne König Pandus, waren Yudhishthira, Bhima, Arjuna und die Zwillinge Nakula und Sahadeva. Pandus älterer Bruder Dhritarashtra hatte 100 Söhne, von denen der älteste Duryodhana hieß. Da Dhritarashtra von Geburt an blind war, regierte sein jüngerer Bruder Pandu über das Königreich. Weil Maharaj Pandu jedoch frühzeitig verstarb, ging die Herrschaftsgewalt vorübergehend an Dhritarashtra. Da die Söhne Pandus, in Klammer die Pandavas, noch nicht alt genug waren, die Verantwortung zu übernehmen. Sie wuchsen zusammen mit den Söhnen Dhritarashtras auf dem königlichen Hof auf. Dort wurden sie gemeinsam vom erfahrenen Waffenlehrer Dronacharya in der Verteidigungs- und Kriegskunst ausgebildet und erhielten darüber hinaus wertvolle Unterweisungen von Bhisma, dem ehrwürdigen Großvater der Familie. Aber die Söhne Dhritarashtras, allen voran Duryodhan, beneideten die Pandavas um ihre zukünftige Herrschaft über das Königreich. Daher schmiedeten sie verschiedenste Pläne, die Pandavas zu töten. Dhritarashtra selbst duldete die Handlungsweise seines Sohnes Duryodhans, da es sein Wunsch war, seine eigenen Söhne auf dem Thron zu sehen. Nur durch die Hilfe ihres Onkels Vidura und ihres Cousins Krishna konnten die Pandavas diesen Anschlägen entkommen. Die Pandavas waren sogar bereit, auf das ihnen zustehende Königreich zu verzichten und sich mit einigen Dörflern zu begnügen, um einen Familienkrieg zu vermeiden. Duryodhan jedoch war nicht willens, ihnen auch nur ein bisschen Land zu überlassen. Sri Krishna, der eine unparteiliche Rolle spielte, versuchte mehrmals, Duryodhan von seinen machtgierigen Plänen abzubringen, jedoch ohne Erfolg. Als sich die Situation immer mehr zuspitzte, suchten sowohl Arjuna als auch Duryodhan Sri Krishnas Beistand. Sri Krishna bot ihnen einerseits seinen persönlichen Rat und andererseits seine Armee zur Auswahl an. Er würde jedoch nicht persönlich an dem Kampf teilnehmen. Arjuna wählte seinen persönlichen Rat, während Duryodhan begeistert die Starkarmee Krishnas bevorzugte. So kam es, dass Sri Krishna der Wagenlenker von Arjuna wurde. Die Bhagavad Gita beginnt damit, dass Sri Krishna den Streitwagen zwischen die beiden Armeen auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra lenkt. König Dhritarashtra, der nicht auf dem Schlachtfeld weilte, fragte seinen Sekretär Sanjaya über das Geschehen in Kurukshetra. Alle Ehre sei Sri Sri Guru und Gauranga. Erstes Kapitel. Sanjaya Darshana, die Aufstellung der Armeen. Vers 1. Dhritarashtra. O Sanjaya, was taten meine Söhne und die Söhne Pandus, als sie sich an dem Pilgerort Kurukshetra zum Kampf versammelt hatten? Vers 2. Sanjaya sagte: O König, nachdem Duryodhan über die von den Pandavas in militärischer Formation aufgestellten Herrscher geschaut hatte, wandte er sich an seinen Lehrer Dronacharya und sprach. Vers 3. O Meister, bitte betrachte die gewaltige Armee der Söhne Pandus, die von deinem hervorragenden Schüler Drishtadyumna so geschickt aufgestellt wurden. Verse 4 bis 6. Unter all diesen Soldaten sehe ich die erfahrenen Bogenschützen Bhima und Arjuna und auch andere, ihnen ebenbürtige Kämpfer, wie zum Beispiel Satyaki, König Virata, die großen Krieger Drupada, Drishtaketu und Chekitana, die mächtigen Helden Kashiraja, Puruchit und Kunti Boja, den edlen König Saibya, den tapferen Yudhamanju, den mächtigen Uttamauja, Abhimanju und die Söhne Draupadis. Sie alle sind gewiss große erfahrene Krieger. Vers 7. O bester aller Brahmanas, nun möchte ich dir die großen Helden und Anführer unserer Armeen aufzählen. Verse 8 bis 9. Außer dir, O Meister, sind auch Bhishma, Karna, Kripacharya, Aswatthama, Vikarna, Saumadati, in Klammer Burishrava, und Jayadratha hier anwesend, die gleich dir immer siegreich im Kampf sind. Es gibt noch zahlreiche weitere Helden, die auch in der Kriegskunst erfahren sind. Sie alle sind mit verschiedenen Waffen ausgerüstet und bereit, ihr Leben für mich einzusetzen. Vers 10. Unsere Armee, die von Bhishma angeführt wird, scheint in ihrer Schlagkraft nicht der Stärke der Armee der Pandavas zu gleichen. Diese Armee, die von Bhima beschützt wird, erscheint mir unüberwindlich zu sein. Vers 11. Daher müsst ihr, o große Helden, mit all euren Kräften Bhishma zur Seite stehen, indem ihr euch an den wichtigen strategischen Punkten der Front in Stellung bringt. Vers 12. Gleich einem Löwen brüllte daraufhin Großvater Bhishma, der mächtige Ahnherr der Kuru-Dynastie, und blies voller Kraft in sein Muschelhorn, um Duryodhan zu ermutigen. Vers 13. Da erklangen von allen Seiten Muschelhörner, Signalhörner, Kessel und Handtrommeln und verursachten einen gewaltigen Lärm. Vers 14. Auf der anderen Seite ließen Sri Krishna und Arjuna, die auf einem großen, von weißen Pferden gezogenen Streitwagen standen, ihre göttlichen Muschelhörner erschallen. Vers 15. Rishikesha, in Klammer Sri Krishna, blies in sein Muschelhorn Panchajanya, Dhananjaya, in Klammer Arjuna, ließ sein Muschelhorn Devadatta ertönen und Bhima, der große Held, blies in sein Muschelhorn namens Paundra. Vers 16. König Yudhishthira, der Sohn König Kuntis, blies sein Muschelhorn Anantavijaya, während Nakula und Sahadeva ihre Muschelhörner Sugosha und Manipuspaka erklingen ließen. Vers 17 bis 18. O Beherrscher der Erde, der erfahrene Bogenschütze Kasiraja, der große Krieger Sikshandi, Drishtadyumna, König Virata, der unbesiegbare Satyaki, König Drupada, die Söhne Draupadis und Abhimanju, der mächtige Sohn Subhadras, sie alle bliesen daraufhin in ihre Muschelhörner. Vers 19. Dieser gewaltige Klang der Muschelhörner wurde so tosend, dass er die Erde und den Himmel durchdrang und die Herzen der Söhne Dhritarashtras durchbohrte. Vers 20. O König! Zu diesem Zeitpunkt waren Dhananjaya, in Klammer Arjuna, der auf seinem mit der Flagge Hanumans geschmückten Streitwagen stand, bereit, seine Waffen einzusetzen. Als er Duryodhan und dessen Brüder sah, die sich zum Kampf bereithielten, nahm er seinen Bogen auf und sprach zu Rishikesha, in Klammer Sri Krishna. Verse 21 bis 23. Arjuna sagte: O Unfehlbarer, in Klammer Sri Krishna, bitte lenke den Streitwagen zwischen die beiden Armeen, damit ich die Krieger sehen kann, denen es danach verlangt, ihre Stärke mit mir auf dem Schlachtfeld zu messen. Sie sind hierher gekommen, um Duryodhan entschlossen beim Kampf zur Seite zu stehen, obwohl er voller Niedertracht ist. Vers 24 bis 25. Sanjaya sagte: O Nachkomme Bharatas, in Klammer Dhritarashtras, nachdem Gudakesa, in Klammer Arjuna, diese Worte gesprochen hatte, lenkte Sri Krishna den großen Wagen zwischen beide Heere. In Gegenwart Bhishmas, Dronas und all der anderen Herrscher sagte Sri Krishna: O Partha, sieh nun all die Kauravas, die sich hier versammelt haben. Vers 26. Als Arjuna nun zwischen den beiden Armeen stand, sah er seinen älteren Verwandten, Großväter, Lehrer, Onkel mütterlicherseits, Cousins, Neffen und deren Söhne, Schwiegerväter, Freunde und Gönner versammelt. Vers 27. Bei diesem Anblick wurde Arjuna, der Sohn König Kuntis, von Trauer und Sorge überwältigt und sprach folgende Worte. Vers 28. Arjuna sagte: O Krishna, alle Stärke schwindet aus meinen Gliedern und mein Mund ist wie ausgetrocknet, da ich all meine Verwandten hier vor mir stehen sehe, die so begierig sind zu kämpfen. Vers 29. Mein Körper zittert und meine Haare sträuben sich, mein Bogen Gandiva gleitet mir aus der Hand und meine Haut brennt. Vers 30. O Keshava, ich kann mich nicht länger beherrschen, mein Geist ist vollkommen verwirrt. Vers 31. Welcher Segen liegt darin, wenn ich meine Verwandten in dieser Schlacht töte? O Krishna, ich sehne mich weder nach dem Sieg noch nach dem Königreich und dem daraus entstehenden Glück. Vers 32 bis 34. O Govinda, was ist der Nutzen von einem Königreich? Welcher Sinn liegt in Glück und Genuss, wenn jene, für die wir uns dieses wünschen, Lehrer, ältere Verwandte, Neffen, Großväter, Onkel mütterlicherseits, Schwiegerväter, Enkel, Schwäger und noch andere Verwandte hier auf dem Schlachtfeld gekommen sind? Sie sind bereit, ihr Leben und ihren Besitz zu opfern. O Madhusudan, selbst wenn sie mich töten wollen, habe ich nicht den Wunsch, sie zu töten. Vers 35. O Janardan, Erhalter aller Lebewesen, selbst wenn wir die Herrschaft über alle drei Welten oder sei es auch nur über die Erde erringen würden, welches Glück könnten wir daraus gewinnen, indem wir die Söhne Dhritarashtras töten? Vers 36. Wir würden nur Schuld auf uns laden, vernichteten wir unsere Lehrer und Beschützer, selbst wenn sie uns angreifen sollten. Daher können wir die Söhne Dhritarashtras und unsere anderen Verwandten nicht töten. O Madhava, wie könnten wir glücklich werden, wenn wir unsere eigenen Verwandten das Leben nehmen? Verse 37 bis 38. Obwohl sie von Gier überwältigt sind und keinen Fehler darin sehen, gegen ihre Freunde zu kämpfen und ihre Familienmitglieder zu töten, sollten wir, O Janardan, uns von diesem schrecklichen Tun zurückhalten und nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, da wir uns über die furchtbaren Folgen wohl bewusst sind. Vers 39. Durch die Zerstörung der Dynastie werden auch die traditionellen religiösen Grundsätze in der Familie zerstört, und somit wird der Rest der Familie irreligiösen Handeln verfallen. Vers 40. O Krishna, Nachkomme der Vrishni-Dynastie, wenn Irreligiosität in der Familie überhand nimmt, verlieren die Frauen ihre Reinheit und so entstehen unerwünschte Nachkommenschaft. Vers 41. Durch unerwünschte Kinder entsteht sowohl für die Familie als auch für diejenigen, die den Familienstamm zerstören, eine höllische Situation. Auch die Vorfahren jener Familie werden vom gleichen Schicksal betroffen, da ihnen keine regelmäßigen Opferungen in Klammer von Speise und Wasser dargebracht werden. Vers 42. Durch diesen zerstörerischen Einfluss auf die Familiendynastie, der die unerwünschte Nachkommenschaft zur Folge hat, wird alles, was dem Wohle der Familie und der Gesellschaft dient, zunichte gemacht. Vers 43. O Janardhan, wir haben von den Weisen gehört, dass jene, die der sozialen und religiösen Familiensituation schaden, und diejenigen, die unter diesen Gegebenheiten leben, immer leidvolle Umstände zu ertragen haben. Vers 44. Wie ist es möglich, dass wir bereit sind, solch ein schweres Vergehen auf uns zu laden? Getrieben von dem Verlangen nach königlichem Reichtum, haben wir uns entschlossen, unsere eigenen Verwandten zu töten. Vers 45. Ich denke, es wäre besser, wenn mich die Söhne Dhritarashtras auf dem Schlachtfeld unbewaffnet und widerstandslos töten würden, als so verantwortungslos zu handeln. Vers 46. Sanjaya sagte: Nachdem Arjuna so gesprochen hatte, legte er seinen Bogen und seine Pfeile beiseite und setzte sich von Schmerz überwältigt auf seinem Streitwagen nieder. Zweites Kapitel: Sankhya Yoga, die Natur der Seele. Vers 1. Sanjaya sagte: Als Sri Krishna in Glamamadusudan Arjuna in diesem verzweifelten Zustand sah, von Sorgen erfüllt und die Augen voller Tränen, sprach er folgende Worte. Vers 2. Der höchste Herr in Klammer Sri Bhagavan sagte: O Arjuna, wie ist es möglich, dass du in dieser kritischen Stunde so von Illusionen überwältigt worden bist? Dies ziemt sich nicht für jemanden, der die höheren Werte des Lebens kennt. Deine Schlussfolgerung wird dich nicht zu den höheren Planeten führen, sondern vielmehr deinem guten Ruf schaden. Vers 3. O Sohn Britas, in Klammer Kuntis, gib dieser unwürdigen Schmachheit nicht nach, denn sie entspricht nicht deinem Wesen. O großer Held, löse dich von dieser Schwäche und erhebe dich. Vers 4. Arjuna sagte: O Madhusudan, wie könnte ich mich Bhishma, meinem Großvater, und Dronacharya, meinem Lehrer, mit Pfeil und Bogen entgegenstellen, da sie doch eigentlich meiner Verehrung würdig sind? Vers 5. Es ist besser, ein Bettler zu werden, als die verehrenswürdigen Lehrer und Verwandten zu töten. Denn wenn sie durch unsere Hand sterben, werden wir nur ihren mit Blut befleckten königlichen Reichtum erhalten. Vers 6. Auch wissen wir nicht, was für uns besser ist, den Sieg zu erringen oder von den Söhnen Dhritarashtras besiegt zu werden. Doch nun stehen sie alle vor uns auf dem Schlachtfeld. Wenn wir sie töten, welchen Sinn hätte es für uns, noch weiterzuleben? Vers 7. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich von der Sorge überwältigt, dass unsere Dynastie durch diesen Kampf zerstört werden wird. Bitte hilf mir. Sage mir, was das Beste für mich ist. Jetzt bin ich dein ergebener Schüler. Bitte unterweise mich. Vers 8. Selbst wenn wir ein unvergleichliches Königreich hier auf Erden oder sogar die Herrschaft über die höheren Planeten erlangen würden, könnte ich nichts finden, was diesen Gram, der mich völlig lähmt, zu lindern imstande wäre. Vers 9. Sanjaya sprach: Nachdem Arjuna, der große Bezwinger der Feinde, so zu Sri Krishna in Glamarishikesha gesprochen hatte, sagte er: Govinda, ich werde nicht kämpfen, und verstummte. Vers 10. O Nachkomme Bharatas, in Dhritarashtra. Daraufhin lächelte Sri Krishna ermutigend und sprach inmitten der beiden Armeen folgende Worte zu Arjuna, der von Sorgen überwältigt war. Vers 11. Der höchste Herr sprach: O Arjuna, obwohl du weise Worte sprichst, beklagst du etwas, was des Klagens nicht wert ist. Die Weisen beklagen weder die Lebenden noch die Toten. Vers 12. Niemals gab es eine Zeit, da ich, du oder all diese Könige nicht existierten. Noch wird in der Zukunft einer von uns aufhören zu sein. Vers 13. So wie die Seele in diesem Leben die körperlichen Veränderungen der Kindheit, Jugend und des Alterns erfährt, ebenso geht sie nach dem Tod in einen neuen Körper ein. Die Weisen werden durch diesen Wechsel nicht verwirrt. Vers 14. O Sohn Kuntis, die Beschäftigung der Sinne mit ihren Sinnenobjekten vermitteln uns die Empfindungen von Hitze und Kälte, Freude und Schmerz. Doch diese Wahrnehmungen sind zeitweilig. Sie kommen und gehen. O Bharata, lerne sie zu erdulden. Vers 15. O Edelster unter den Menschen, jemand, der eine stetige Intelligenz hat und daher in Glück und Leid gleichmütig bleibt, ist ungestört durch sinnliche Erfahrungen und daher geeignet, Befreiung zu erlangen. Vers 16. Die Weisen, die in der Wahrheit leben, haben das Veränderliche, in Klammer den materiellen Körper, als zeitweilig und die Seele als ewig und unwandelbar erkannt. Zu diesem Schluss sind sie gekommen, nachdem sie das Wesen beider studiert haben. Vers 17. Wisse, dass die Seele, die den gesamten Körper mit Bewusstsein durchdringt, unzerstörbar ist. Sie ist unveränderlich und ewig, und niemand kann sie vernichten. Vers 18. Nur der materielle Körper der ewigen und nicht messbaren Seele ist der Vernichtung unterworfen. Daher folge deiner Bestimmung, o Nachkomme Bharatas, und kämpfe. Vers 19. Wer glaubt, das Lebewesen töte oder werde getötet, kennt nicht das Wesen der Seele. Wer die Wahrheit kennt, weiß, dass die Seele weder tötet noch getötet wird. Vers 20. Die Seele kennt weder Geburt noch Tod. Schon immer existierend, hört sie ebenso niemals auf zu sein. Sie ist ungeboren, ewig unwandelbar, unerschöpflich jung und gleichzeitig uralt. Auch wenn der Körper getötet wird, bleibt sie bestehen. Vers 21. O Arjuna, in Klammer Partha, wie kann jemand, der weiß, dass die Seele unveränderlich, unzerstörbar, ungeboren und unerschöpflich ist, jemanden töten oder jemand anderen veranlassen zu töten? Vers 22. So wie ein Mensch alte Kleidung ablegt und neue anzieht, so nimmt die Seele auch einen neuen Körper an, nachdem er den alten und unbrauchbar gewordenen Körper abgelegt hat. Vers 23. Die Seele kann weder von Waffen durchbohrt, noch von Feuer verbrannt, vom Wasser benetzt oder von der Luft ausgetrocknet werden. Verse 24 bis 25. Die Seele ist weder teilbar noch brennbar. Auch kann sie nicht aufgelöst oder ausgedörrt werden. Sie ist immerwährend, unveränderlich und ewig dieselbe. Sie ist unsichtbar, unbegreiflich und nicht den sechsfachen Veränderungen des Körpers, in Klammer Geburt, Jugend, Reife, Bestehen, Alter und Tod, unterworfen. Daher brauchst du nicht um den vergänglichen Körper zu klagen. Verse 26 bis 27. O Bester der Krieger, selbst wenn du glauben solltest, dass die Seele ständig aufs Neue geboren werde und sterbe, gibt es trotzdem keinen Grund zu klagen. Einem, der geboren wurde, ist der Tod gewiss. Und jemanden, der verstorben ist, ist auch die Geburt sicher. So erfüllen sich die Reaktionen seines vergangenen Handelns. Deshalb solltest du nicht über das Unvermeidliche klagen. Vers 28. O Bharata, wenn die Lebewesen am Anfang unmanifestiert, nach ihrer Geburt manifestiert und nach ihrem Verscheiden wieder unmanifestiert sind, warum sollte man dann sie beklagen? Vers 29. Einige halten die Seele für wunderbar, andere beschreiben sie als unvergleichlich, wiederum andere hören, ihre Natur sei einzigartig, manche jedoch können sie nicht im geringsten verstehen, obwohl sie von ihren außergewöhnlichen Qualitäten gehört haben. Vers 30. O Nachkomme Bharatas, die Seele, die im materiellen Körper zeitweilig wohnt, ist ewig und kann nicht getötet werden. Daher brauchst du, um niemanden zu klagen. Vers 31. Wenn du deine eigentliche Natur, in Klammer Swadharma, betrachtest, besteht für dich kein Grund zu wanken. Denn für einen Krieger in Klammer Kshatriya gibt es keine glücksverheißendere Handlung, als für die höchste Gerechtigkeit in Klammer Dharma zu kämpfen. Erläuterung: Es gibt entsprechend dem jeweiligen Zustand der Seele, in Klammer befreit oder bedingt, zwei Formen der wesensgemäßen Handlungsweise, in Klammer Swadharma. Ist die Seele befreit, dann sind all ihre Handlungen auf den höchsten Herrn fixiert. In ihrem bedingten Zustand jedoch geht sie verschiedenen materiellen Tätigkeiten nach und widmet sich zahllosen zeitweiligen Bestrebungen. Die reine Handlungsweise, in Klammer Shuddha Swadharma, äußert sich in der vollkommenen Hingabe zur Freude des höchsten Herrn. In seinem bedingten Zustand bekommt das Lebewesen entsprechend den Reaktionen seiner vergangenen Handlungen in Klammer Karma unterschiedliche Körper, bis es aufgrund tugendhaften Handelns zur menschlichen Stufe erhoben wird. Insgesamt gibt es 8.400.000 Lebensformen. In der menschlichen Form erhält das Lebewesen die Gelegenheit, gemäß seiner Natur eine Stellung im sozial-religiösen System in Klammer Daiva Varna Ashram einzunehmen, um sich dem höchsten Ziel in Klammer Shuddha Swadharma weiterentwickeln zu können. Daher ist das Varna Ashram Dharma auch als allgemeines Prinzip des Swadharma bekannt. Mit anderen Worten, ein von Rauch bedecktes Feuer wird immer noch als Feuer angesehen. Daher wird auch das Varna Ashram Dharma zum Swadharma gezählt, obwohl uns die ursprüngliche Reinheit der Seele als bedeckt erscheint. Vers 32. O Arjuna, in Klammer Partha, glücklich schätzen sich die Krieger, denen sich unverhofft solch eine Gelegenheit bietet. Für sie sind die Tore der himmlischen Planeten weit geöffnet. Vers 33. Wenn du jedoch deine Pflicht als Kshatriya nicht erfüllst und diesen gerechten Kampf ausweichst, wirst du deinen Namen als unerschrockener Kämpfer verlieren und Schuld auf dich laden. Vers 34. Die Menschen werden dann für alle Zeit über dein Versagen sprechen, und für jemanden, der einmal verehrt wurde, ist die Schande schlimmer als der Tod. Vers 35. Die großen Krieger, die dich verehrt haben, werden dich tadeln, dass sie denken, du hättest aus Furcht das Schlachtfeld verlassen. Vers 36. Deine Feinde werden dich verächtlich machen und deine Fähigkeiten herabsetzen. Was könnte schmerzlicher für dich sein? Vers 37. O Sohn Kuntis, entweder wirst du auf dem Schlachtfeld getötet werden und auf die himmlischen Planeten gelangen, oder du wirst siegen und dich des irdischen Königreichs erfreuen. Daher erhebe dich, Arjuna, und kämpfe mit Entschlossenheit. Vers 38. Kämpfe um des Kampfes willen und lass dich weder von Glück oder Leid, Verlust oder Gewinn, Sieg oder Niederlage beirren. Wenn du so handelst, wirst du keine Schuld auf dich laden. Vers 39. Alles, was ich dir gerade sagte, ist ein Teil des Sankhya-Yoga-Systems. Höre nun die Lehre des Bhakti-Yoga, dem Pfad der liebevollen Hingabe. O Sohn Britas, wenn du deine Intelligenz darauf richten kannst, in Klammer Buddhi-Yoga, dann wirst du von der Fessel aller karmischen Reaktionen befreit werden. Erläuterung von Srila Bhaktivinoda Thakur. In diesem Vers zeigt Sri Krishna, dass der Pfad des Buddhi-Yoga einzigartig ist. Wenn man Buddhi-Yoga auf positives, fruchtbringendes Handeln begrenzt, ist es Karma-Yoga. Wenn man zur analytischen Stufe des Wissens kommt, ist dies Gyan oder Sankhya-Yoga. Und sobald die Begrenzungen von Gyan und Karma überschritten werden, erreicht man Bhakti, in Klammer grundlose göttliche Hingabe. Bhakti-Yoga ist die höchste Vollendung des Buddhi-Yoga. Vers 40. Schon ein kleiner Schritt auf diesem göttlichen Pfad wird niemals vergebens sein. Noch werden irgendwelche Nachteile daraus entstehen. Ein kleiner Beginn im liebevollen Dienst errettet jeden vor der großen Furcht, in dieser Welt immer wieder geboren zu werden und sterben zu müssen. Erläuterung: Im Allgemeinen wird Mahabhaya als die große Furcht vor der wiederholten Geburten und Tode in dieser Welt der Ausbeutung angesehen. Doch Mahabhaya bezieht sich auch auf Sayujya Mukti, die unpersönliche Befreiung, bei der man in das unpersönliche Brahman, in Klammer Brahmaloka, Viraj, Samadhi, eingeht. Der Pfad der Entsagung führt zu Sayujya Mukti, dem Ende von Geburt und Tod, jedoch nicht zum ewigen Leben in der transzendalen Welt. Es führt die Seele zur ewigen passiven Existenz im Brahman. Das falsche Streben nach der unpersönlichen Befreiung, in Klammer Mukti, wird einen völlig vereinnahmen. Und deshalb ist dies sogar noch gefährlicher als das gewöhnliche weltliche Leben in Aktion und Reaktion. Mukti bedeutet einen Streik im organischen System. Daher sollte man dies nicht anstreben. Sowohl der Missbrauch seiner Pflichten als auch der Streik, indem man seine Pflicht nicht weiter ausführt, sind unnatürlich. Bhukti in Klammer Ausbeutung und Mukti in Klammer Entsagung gleichen zwei furchterregenden Geistern. Der Geist der Ausbeutung führt uns zu immer wiederkehrenden Geburten und Toden, während der zweite dem spirituellen Selbstmord führt. Mahabhaya ist die große Furcht vor diesen beiden Geistern. Im Bhakti Rasamrita Sindhu wird gesagt: Bhukti Mukti Spra Yavat Pisaji Riti Vartate Tavat Bhakti Sukhashyatra Katam Abhyudayo Bhavet. In Klammer Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.22. Solange noch die beiden Geister der Ausbeutung und Entsagung in unserem Herzen ihr Unwesen treiben, kann die Ekstase der Hingabe zu Sri Krishna dort nicht erwachen. Ani Abhilasita Sunyam Jnana Karmadi Anavritam Anukuloyena Krishna Anushilanam Bhaktir Utam, in Klammer Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.9. Das höchste Ziel ist die ausschließliche liebevolle Hingabe zum höchsten Herrn Sri Krishna, ohne jegliches egoistisches Verlangen. Diese Hingabe ist frei von fruchtbringenden Handeln, in Klammer Karma, dem Drang nach Wissen, das nach dem unpersönlichen, nicht differenzierten Aspekt der Absoluten sucht, in Klammer Kyan, und dem Wunsch, durch Meditation mit dem Höchsten eins zu werden, in Klammer Yoga. Nur der höchste Herr ist Abhaya, jenseits von Furcht. Der Herr kann uns nur der göttliche, liebevolle Dienst von den Geistern der Ausbeutung und Entsagung, Bhukti und Mukti, befreien. Wenn wir Bhukti und Mukti entfernen, dann kann Bhakti hervortreten. Wenn wir ohne Bhakti leben, dann herrscht immer Mahabhaya, große Gefahr. Vers 41. O Nachkomme der Kuru-Dynastie, die Intelligenz, die ausschließlich auf den höchsten Herrn gerichtet ist, ist entschlossen und fixiert. Die Intelligenz der Unentschlossenen ist jedoch vielverzweigt. Sie ist auf die Sinne und deren Objekte gerichtet, und so entstehen zahllose irdische Verlangen. Verse 42 bis 44. O Sohn Britas, Menschen mit geringer Intelligenz wissen nicht, dass der wirkliche Sinn der Veden darin besteht, den Höchsten zu erkennen. Sie suchen nach den himmlischen Sinnenfreuden, welche in Karmakanta, Teil der Veden, beschrieben werden. Sie wollen die Früchte ihrer Handlungen genießen und zu den himmlischen Planeten aufsteigen. So vertiefen sie sich in fruchtbringende Opferhandlungen und andere Rituale, welche Reichtum, Sinnengenuss und eine gute nächste Geburt gewähren. In dieser Weise, verwirrt, behaupten sie, es gebe nichts, was darüber stünde. Getäuscht von Reichtum und Sinnengenuss, sind sie nicht in der Lage, dem höchsten Herrn mit entschlossener Hingabe zu dienen. Vers 45. O Arjuna, die Veden handeln hauptsächlich von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, in Klammer Sattva, Reinheit, Raja, Leidenschaft und Tama, Unwissenheit. Erhebe dich darüber, sei transzendental zu ihnen. Befreie dich von der Welt der Dualität und von der Sorge um Gewinn und Sicherheit. Sei im Selbst verankert. Erläuterung: Der Teil der vedischen Schriften, der die Pfade des Karma-Yoga und Gyan-Yoga erklärt, handelt von den drei Erscheinungsweisen. Menschen, deren Intelligenz von Ausbeutung oder Entsagung beherrscht wird, kultivieren fruchtbringendes Handeln oder Wissen. Daher können sie nicht die spirituelle Welt, das Hauptziel der Veden, erkennen, welche jenseits der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur existiert. Sri Krishna rät jedoch Arjuna, frei von Dualität zu werden und in der Gemeinschaft der ewigen Geweihten des Herrn zu leben. Wenn er sich dem Pfad des Buddhi-Yoga weiht, wird er jene Ebene erreichen können, die frei von den materiellen Unzulänglichkeiten ist. So wird er ins höchste Reich des Herrn gelangen. Deshalb ist es wichtig, sich ausschließlich dem Pfad der Hingabe zu widmen, wie er in den Veden empfohlen wird, um Selbstverwirklichung zu erlangen. Vers 46. Der Nutzen, den kleine Teilchen nur nach und nach erfüllen, kann von einem großen See sofort erfüllt werden. In ähnlicher Weise wird jemand alle Früchte der Veden erhalten, wenn er das Ziel der Veden kennt. Erläuterung: Die Ergebnisse, die man erlangt, indem man verschiedene Devas, in Klammer himmlische Wesen, durch entsprechende vedische Hymnen verehrt, können sofort durch ausschließliche Hingabe zum Höchsten erreicht werden. Der liebevolle Dienst für den höchsten Herrn ist die letztliche Aussage der Veden. Jemand, der dieses Verständnis verwirklicht hat, erfüllt alle Notwendigkeiten des Lebens. Vers 47. Ich werde dir jetzt den Pfad des selbstlosen Dienens Nishkama Karma Yoga beschreiben. Hierbei folgst du deiner ursprünglichen Natur und erfüllst deine Aufgaben in Klammer Dharma, ohne danach zu streben, die Früchte deiner Handlungen zu genießen. Halte dich niemals für die Ursache der Ergebnisse, die durch dein Handeln entstehen, noch vernachlässige deine Pflichten. Vers 48. O Dhananjaya, erfülle deine Aufgabe. Indem du den Wunsch nach den Früchten deiner Handlungen aufgibst, wirst du Gleichmut gegenüber Erfolg oder Misserfolg erlangen. Solche Ausgeglichenheit des Geistes ist als Yoga bekannt. O Gewinner von Reichtum, Dhananjaya, wenn du dem Pfad des Buddhi-Yoga folgst, wirst du dich von allen fruchtbringenden, bindenden Aktivitäten lösen können. Diejenigen, die die Früchte ihrer Arbeit genießen wollen, sind wahrlich engherzig und von Gier erfüllt. Deshalb suche Zuflucht im höchsten Bewusstsein. Vers 50. Jemand, der nicht den Wunsch hat, die Früchte seiner Handlungen zu genießen, befreit sich schon in diesem Leben von seinem guten und schlechten Karma. Deshalb folge dem Pfad des Buddhi-Yoga, der dich zum Gleichmut und zur selbstlosen Handlung führt. Das ist die höchste Kunst aller Tätigkeiten. Vers 51. Weise Menschen widmen sich ausschließlich der göttlichen Hingabe. Und da sie den Früchten ihres Handelns entsagen, befreien sie sich aus dem Kreislauf der Geburten und Tode. Auf diese Weise erreichen sie einen Zustand innerer Erfüllung und Ausgeglichenheit, der nur von reinen Gottgeweihten erlangt werden kann. Vers 52. Wenn deine Intelligenz aus dem finsteren Wald der Täuschung herausgetreten ist, wirst du gegenüber allem weltlichen Geschehen, dem Vergangenen wie auch dem Zukünftigen, gleichgültig werden. Vers 53. Danach wirst du, sobald deine Intelligenz nicht länger durch die verschiedenen Aussagen der Veden verwirrt ist, den Pfad der reinen Hingabe erreichen und so in dieser Weise im Samadhi verwirklicht sein. Vers 54. Arjuna sprach: O Keshava, an welchen Merkmalen erkennt man jemanden, dessen Bewusstsein ausschließlich auf den Höchsten gerichtet ist, in Klammer Samadhi? Worüber spricht er, wie verhält er sich gegenüber den verschiedenen Sinnenwahrnehmungen? Vers 55. Der höchste Herr sagte: O Partha, jemand, der alle weltlichen Bestrebungen hinter sich gelassen hat, die allein aus gedanklichen Überlegungen entspringen, erfährt vollkommene Zufriedenheit in sich selbst, in Klammer Atma. Solch ein Mensch ist voller Weisheit. Vers 56. Jemand, der durch die dreifachen Leiden in dieser Welt nicht gestört wird, der kein Interesse an weltlichem Glück und Erfolg hat und frei von weltlicher Anhaftung, Furcht und Ärger ist, wird als ein Weiser mit vollendeter Intelligenz betrachtet. Vers 57. Jemand, der frei von weltlicher Anhaftung ist und weder von materiellem Glück noch Leid beeinflusst wird, ist gewiss im göttlichen Bewusstsein verankert. Vers 58. Wer gleich einer Schildkröte, die ihre Gliedmaßen in den Panzer zurückziehen vermag, imstande ist, seine Sinne zu kontrollieren, indem er sie von den Sinnenobjekten zurückzieht, ist mit dem höchsten Bewusstsein verbunden. Vers 59. Das verkörperte Lebewesen kann sich von den Sinnenfreuden durch Entsagung zurückhalten, doch die Anziehung dafür bleibt in seinem Inneren bestehen. Diese Neigungen gibt es erst dann auf, wenn er sich wieder mit dem Höchsten verbindet. Vers 60. O Sohn Kuntis, sogar der Geist eines Menschen, der nach Befreiung strebt und bereits Unterscheidungsvermögen besitzt, kann von den starken, ungezügelten Sinnen weggetragen werden. Vers 61. Nur durch ausschließliche Hingabe zu mir vermag man seine Sinne zu kontrollieren. Jemand, der seine Sinne so beherrschen kann, erhält eine reine und stetige Intelligenz. Vers 62. Durch das Beherrschen der Sinnenobjekte entsteht Anhaftung. Aus solcher Anhaftung entwickelt sich der Wunsch, diese Sinnenobjekte zu genießen, und aus unerfüllten Verlangen entsteht Zorn. Vers 63. Durch Zorn fällt man in Täuschung und Illusion. Durch die Illusion verliert man die Erinnerung, und so geht das Unterscheidungsvermögen, die Intelligenz, verloren. Wenn man die Intelligenz verliert, fällt man in das leidvolle materielle Dasein zurück. Vers 64. Jemand, der jedoch die Unterweisungen der heiligen Schriften befolgt, wird von den Sinnenobjekten nicht verwirrt, da er seine Sinne beherrscht und frei von Anziehung und Abneigung ist. Er erlangt wahrhaftiges Glück und Zufriedenheit in seinem Herzen durch die Barmherzigkeit des Herrn. Vers 65. Wenn jemand in seinem Herzen Frieden erlangt hat, wird er von den dreifachen Leiden des materiellen Daseins befreit. In diesem glücklichen Zustand wird seine Intelligenz bald ausschließlich auf das höchste Ziel ausgerichtet sein. Vers 66. Jemand, der seine Sinne nicht zu beherrschen vermag, kann nicht sein wahres Selbst erkennen, und sein Denken und Handeln ist nur oberflächlich. Da sein Geist und seine Intelligenz nicht auf den höchsten Herrn gerichtet sind, kann er keinen Frieden erlangen. Und wie kann man ohne inneren Frieden wirkliches Glück erreichen? Vers 67. Gleich einem Boot auf dem Ozean, das von einem Sturm hierhin und dorthin getrieben wird, kann die Intelligenz eines Menschen schon von einem Sinn weggerissen werden, auf den der Geist gerichtet ist. Vers 68. Deshalb, o Bezwinger der Feinde, verfügt nur jemand, der seine Sinne von den Sinnenobjekten durch Yukta Vairagya, in Klammer Entsagung durch Hingabe zum Höchsten, zurückgezogen hat, über eine stetige Intelligenz. Vers 69. Für den nach weltlichen Genuss Strebenden erscheint das spirituelle Bewusstsein wie eine dunkle Nacht, während für die erwachte, selbstverwirklichte Seele die Wachheit der materialistischen Menschen finsterster Dunkelheit gleicht. Vers 70. Ein Weiser wird niemals von den verschiedenen Sinneneindrücken abgelenkt, da er eine ausgerichtete Intelligenz hat. Gleich einem Ozean, der niemals gestört ist, auch wenn viele Flüsse und Ströme in ihn münden. Deshalb kann nur er wirklichen Frieden erlangen. Für jemanden jedoch, der fortwährend nach der Befriedigung dieser Sinnenfreude strebt, bleibt dieser Frieden für immer unerreichbar. Vers 71. Nur wer das Verlangen nach Sinnengenuss aufgegeben hat und somit unangehaftet ist an die Sinnenobjekte, wer frei ist vom falschen Ich und keinen Anspruch auf Besitz erhebt, wird gewiss inneren Frieden erlangen. Vers 72. O Partha, dies ist die göttliche Existenz. Wenn man sie verwirklicht hat, wird man nie wieder durch die materiellen Einflüsse verwirrt. Ist man am Ende des Lebens in diesem Bewusstsein verankert, gelangt man in das göttliche Reich. Ende des zweiten Kapitels der Bhagavad Gita.